Ich hatte vor 2 Wochen angekündigt, dass es so eine kleine Sommerserie gibt. Die Sommerserie besteht aus 3 Predigten und es ist heute die 2. dazu. Und es geht um das Thema Gott auf unterschiedliche Weise erfahren, Gottes Gegenwart auf unterschiedliche Weise erfahren. Und ich werde 7 verschiedene Weisen erzählen, wie wir Gottes Gegenwart erfahren können. Das ist ja so, wir erfahren die Gegenwart auf sehr unterschiedliche Weise. Das hat mit uns persönlich zu tun, mit unserer eigenen Geschichte, mit dem, wie wir geprägt sind, also auch konfessionell, wie wir geprägt sind, aber auch in welchem Kontext wir zum Glauben gekommen sind, aber auch, was wir für eine Persönlichkeit haben. Und es ist sehr, sehr unterschiedlich, wobei ich diese verschiedenen Möglichkeiten nicht als ausschließlich und alternativ sehen möchte, sondern ich möchte uns weiten. Zumindest weiten in diese Richtung, dass wir andere Möglichkeiten, Gott zu erleben, respektieren und wertschätzen, wenn sie uns in anderen Menschen begegnet, auch in anderen Konfessionen. Aber möglichst auch so, dass wir selber ein weiteres Spektrum bekommen, Gott zu begegnen. Dass es da nicht nur eins gibt, sondern es gibt viel, viel mehr. Und es wäre schön, wenn wir da noch etwas mehr hinzugewinnen. Manchmal ist es so, dass wir es im Laufe unseres Lebens mehr hinzugewinnen. Das ist dann ein Vorteil, wenn man ein bisschen älter schon geworden ist. Da hat man oft noch etwas hinzugewonnen. Das merke ich jetzt so bei mir. Da gibt es so lebensgeschichtlich auch Punkte, wie ich Gott eben erfahren habe, ganz am Anfang und dann in der Zwischenzeit, also weiß ich was, über die vielen Jahre und Jahrzehnte mittlerweile, die ich mit Jesus gehe. Und es gibt immer noch mehr, entdecke ich. Und das finde ich so schön. Auch etwas, was mir vielleicht jahrelang fremd war, wird mir auf einmal nah oder entdecke ich auf einmal. Und da gibt es ein Reichtum. Und den möchte ich etwas eröffnen. Und heute Morgen möchten wir dieser Gegenwart Gottes wieder nachspüren. Letztes Mal haben wir über 2 Möglichkeiten, Gott zu erfahren, gesprochen, gehört, nachgedacht. Das erste, die Gegenwart Gottes in der Gemeinschaft von Christen, wo 2 oder 3 in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Das ist in meinem Leben etwas, was ganz am Anfang auch super wichtig war, aber durchgehend wichtig. Das ist etwas, was ich immer wieder erfahre, wenn ich andere Christen treffe, egal wo ich bin, auch in fernen Ländern, egal ob die Kultur mir fremd ist. Ich war gestern in der koreanischen Gemeinde. Es gibt mehrere koreanische Gemeinden hier in Aachen und der jetzige Pastor hat sich verabschiedet. Er geht in den Ruhestand, aber geht stattdessen nach Afrika, um dort Bibelschulen zu leiten und zu lehren als theologischer Lehrer. Macht sich nochmal auf. Also aus Südkorea kam er irgendwann mal nach Deutschland, jetzt geht er nach Afrika. Finde ich ein unheimliches, mutiges Ding und er ist voller Freude darauf und nimmt die Herausforderung an. Und sie haben auch einen neuen Pastor eingeführt. Und ich war zum 2. Mal in dieser Gemeinde, zum 1. Mal in einem normalen Gottesdienst. Also er war ja auch nicht ganz normal, sie haben noch Jubiläum gefeiert, es war schon was Besonderes. Die Kultur ist mir wirklich fremd. Wirklich fremd. Das habe ich auch immer gemerkt, wenn wir als Pastorengebet zusammen waren und wir bei ihm zu Hause waren. Das ist einfach eine andere Kultur. Aber im Gottesdienst habe ich einfach diese Nähe Gottes erfahren. So, es war so intensiv. Sie leben eine Hingabe an Jesus, die in der Musik sehr zum Ausdruck kommt, aber auch, wie sie gepredigt haben. Und das hat mich berührt. Es ist sehr, sehr tief, was darüber gekommen ist in den Liedern. Das waren alle koreanisch, ich habe nichts verstanden. Haben sie dann teilweise übersetzt, an die Wand gebeamt. Aber das war Nähe. Das war einfach Gemeinschaft mit anderen Christen und Nähe, Nähe Gottes, Gegenwart Gottes in der Gemeinschaft mit anderen Christen über die Kulturgrenzen hinaus. Gegenwart Gottes, das war das Erste. Zweitens, Christus in den Armen begegnen. Das war das Zweite. Jesus spricht davon, dass wir den Armen, Gott nahe sind in den Armen. Und dazu hören wir jetzt ein kleines Zeugnis von der Barbara.
Ja, eigentlich wissen wir das ja längst. Aber als Birgit vorletzte Woche gepredigt hat, war ich völlig erstaunt und dachte, ja, jetzt verstehe ich es. Es gibt manchmal Momente, wo man denkt, wieso bin ich jetzt so gut drauf? Das war doch anstrengend, was du eben gemacht hast. Aber wieso bist du so glücklich und so erfüllt von Gott? Also erstmal merke ich das immer, wenn mein lieber Mann von Manna zurückkommt. Das ist ja echt anstrengend. Gestern über 100 Leute, ne? Aha. Und er ist trotzdem gut drauf, also fast immer. Ja. Ich selber habe auch mal, ich mache das zweimal im Jahr, ich spiele in einem Behindertenheim so ein paar Lieder, man machen so Musik- und Lesenachmittag. Und das sind sehr schwer behinderte Menschen, die sind alle mehrfach behindert, also geistig und körperlich. Und ich habe gedacht, als das jetzt Anfang Juli war, wieso bin ich so glücklich, so erfüllt? Und das hat die Predigt wirklich erklärt. Und dann hatte ich einmal so eine kleine Episode noch, das habt ihr vielleicht auch schon mal, man geht durch die Stadt und denkt, wieso betteln hier schon wieder Leute? Und dann weiß ich nicht, ja, gibst du was oder gibst du nichts? Ich habe da noch so irgendwie kein Prinzip. Und dann hatte ich dann einen älteren Herrn sitzen sehen, der guckte so nach unten und ich dachte, ach komm, dem gibst du jetzt was. Hab ein Geldstück in seinen Becher gegeben, da guckte der hoch, schaute mir in die Augen, lächelte, sagte Danke und ich hatte das Gefühl, mitten ins Herz. Also wirklich sonnenerfüllt und glücklich sein. Ich kann nur sagen, es muss Jesus gewesen sein, der mich angeguckt hat. So kam es mir vor.
Danke. Jesus in den Armen. Ich war gestern auch bei Manna dabei und ich habe es genauso empfunden, als all die Menschen da hineinströmten und ihr Verschiedenen das Essen ausgeteilt habt. Das war einfach, war Gott da. Das Leben. Leben, Gott, Jesus in den Armen. Gewaltig. Heute geht es um das dritte, vierte und fünfte Art, Gott zu erleben, Gottes Gegenwart zu erleben. Und das dritte, Gottes Gegenwart in Ikonen. Das ist etwas, was uns vermutlich mehrheitlich eher fremd ist. Vermute ich jetzt einfach mal. Ich frage mal, mach mal den Test, wer kann was anfangen mit Ikonen? 1, 2, 3, 4. Okay, also da haben wir noch Möglichkeit, dass Gott uns erweitert. Ich kann mittlerweile auch was damit anfangen, aber erst ganz, ganz kürzlich. Und ich habe es euch letztens erzählt in der Predigt. Und ich habe dann diese Ikone, durch die Gott zu mir gesprochen hat, dann auch genommen als Bild. Vielleicht erinnert ihr euch an diese Predigt. In den letzten Jahrzehnten haben auch tatsächlich eher evangelikal oder charismatisch geprägte Christen mehr Zugang gekriegt zu Ikonen. Ikonen kommen aus der Ostkirche. Und wenn man so in einem orthodoxen Gottesdienst ist oder orthodoxe Christen erlebt, wie sie mit ihren Ikonen umgeht, dann ist das schon sehr gewöhnungsbedürftig. Also da gibt's da das, dass sie die Ikonen küssen und Kerzen und bekreuzigen 1000 Mal und so. Und manche von uns, da ist die Toleranzgrenze, denke ich, überschritten, wenn sie das erleben und denken, wow, Mann, wir sollen doch keine Bilder verehren, das ist ja Bilderverehrung und das ist doch das ist ja wie ein Götze und so weiter. Ja, aber man kann das mal hinter sich lassen, das alles, was man da so denkt, das habe ich auch alles gedacht. Die Ikone will nicht als Bild verstanden werden, sondern als ein Fenster in die unsichtbare Welt. Die Leute, die im Computer sich gut auskennen, die kennen diese Icons im Computer. Das sind Symbole auf dem Bildschirm und wenn man die anklickt, öffnet sich dahinter ein Programm. Das ist eine Ikone, also ein Symbol, man klickt sie an, dahinter öffnet sich ein Programm. Dahinter öffnet sich eine Wirklichkeit, die man vordergründig nicht zuerst sieht. Es ist genau dasselbe wie bei den Ikonen. Die Ikonen sind ein Fenster zum Himmel, ein Fenster in die unsichtbare Welt. Wenn man Hebräer 8 liest, da geht es um das Bild des Tempels, da heißt es, sieh zu, dass du alles nach dem Bild machst, das ich dir auf dem Berg gezeigt habe. Also das ist die Anweisung an Mose aus 2. Mose. Und er hat ein Bild bekommen, ein inneres Bild vom Himmel. Und das ist ja im Alten Testament ganz erstaunlich, dass Gott dann immer vorgibt, wie so ein Ding aussehen, wie der Tempel aussehen soll, wie das Zelt der Begegnung aussehen soll, wie die Bundeslade aussehen soll. Das wird ihm beschrieben und dann soll er es darstellen auf der Erde, also einfach bauen. Und in diesem Gebäude oder in diesem Zelt öffnet sich der Himmel für die Menschen, die da eintreten. Man kann es auch philosophisch erklären. Ah ja, dann noch ein Satz aus Hebräer 8, Vers 5. Sie, die Priester und der Tempel, dienen nur dem Abbild und Schatten des Himmlischen. Also sie sind ein Abbild und ein Schatten des Himmlischen. Und wenn Menschen sich in dieses Abbild begeben, öffnet sich der Himmel für sie. Es gibt auch philosophische Wurzeln. Bei Aristoteles ist die Wirklichkeit das, was wir anfassen und sehen können. Bei Plato ist die Wirklichkeit die Idee hinter der Realität. Also da ist noch etwas dahinter. Und im Hebräerbrief scheint es ein ähnliches Denken zu geben. Die Wirklichkeit hinter dem Sichtbaren, das sichtbare Abbild der unsichtbaren Wirklichkeit, die Ikone, ein Fenster, hinter der sich die himmlische Wirklichkeit verbirgt und auch öffnet. Ein Geheimnis, aber es ist ja immer ein Geheimnis, das mit der Gegenwart Gottes. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich persönlich konnte lange mit Ikonen nichts anfangen. Sie waren für mich einfach Bilder und mit den einen konnte ich wirklich was anfangen und mit dem anderen nicht. Und vor kurzem ist mir eben Jesus wirklich begegnet durch dieses Bild, durch diese Ikone. Es ist diese Auferstehungsikone, wo Jesus die Toten aus dem Totenreich rauszieht. Es geht zurück auf diese Bibelstelle und auch auf das Stück im Glaubensbekenntnis, hinabgestiegen in das Reich des Todes, auferstanden von den Toten. Was hat Jesus getan zwischen seinem Tod, Karfreitag und Ostersonntag? Er ist ins Totenreich hinabgestiegen und hat den Toten gepredigt, dass die, die keine Möglichkeit hatten, ihn kennenzulernen, ihn noch kennenlernen und sich entscheiden können für ihn. Und er hat sie rausgezogen aus dem Totenreich ins Leben. Und wie auch immer es geschehen ist, Jesus ist mir begegnet durch dieses Bild. Es kam wie Kraft und Leben in mein kleines Zimmer, wo ich diese Ikone stehen hatte. Und Jesus ist mir begegnet. Ein Geheimnis, vielleicht erschließt sich dem einen oder anderen dieses Geheimnis auch im weiteren Verlauf eures Lebens. Vielleicht habt ihr noch mehr Zugang zu anderen Symbolen? Wenn wir zum Beispiel ein Kreuz in ein Zimmer stellen, ist es ja schon so etwas wie atmosphärische Veränderung. Also da ist ja dann Gott sozusagen im Symbol, Jesus im Symbol gegenwärtig und das kann auch Auswirkungen haben auf die Atmosphäre eines Zimmers. Also es ist ja nicht egal, was wir an unsere Wände hängen, ob wir jetzt irgendwelche Chaosbilder dranhängen oder ob wir auch schöne Bilder dranhängen, es müssen nicht unbedingt christliche Bilder sein, aber das hat ja Auswirkungen und das ist ja so in diese Richtung. Aber ihr merkt, ich stammel da auch noch ein bisschen, weil ich bin da auch auf einem Weg, aber merke, da gibt's noch was, was mir noch nicht so vertraut ist. Die nächste Art, das ist etwas, was den meisten von uns sehr vertraut ist. Gottes Gegenwart finden wir im Lobpreis und in der Anbetung. Das ist jetzt was typisch Vineyard-mäßiges. Ich weiß noch ganz genau, 1981 war ich auf dem Kirchentag in Hamburg ging zu einem Segnungsgottesdienst. Die charismatische Erneuerung war damals noch ganz neu. Und sie sangen Anbetungslieder, Lobpreislieder. Und ich war völlig berührt. Ich spürte, die Gegenwart Gottes ist da. Da ist was anderes, das kenne ich bisher nicht. Ich kannte bisher natürlich neue geistliche Lieder, die wir eher geschmettert haben. Und die ich auch toll fand und die ich bis heute auch gut finde. Aber da war was anderes und Gott ist mir begegnet durch diese Art von Liedern. Der du thronst über den Lobgesängen Israels, wird im Psalm 22 gebetet. Herr, unser Gott, du bist würdig zu nehmen Preis und Ehre und Kraft. Offenbarung 4. Ich habe ja jeder Art ein Bibelvers zugeordnet. Bei Lobpreis und Anbetung gibt es eine Fülle von Bibelworten und das würde einen ganzen, würde Stunden wahrscheinlich ausmachen, um sie alle zu zitieren. Die Psalmen ermutigen uns zum Lob Gottes. Sie fordern uns auf, in der Offenbarung, ja eigentlich von der Schöpfung bis zur Offenbarung, geht es um die Anbetung Gottes. Lobpreis- oder Anbetungslieder sind gesungene Gebete und darin unterscheiden sie sich eben von zum Beispiel von den meisten Gesangbuchliedern oder von neuen geistlichen Liedern, die eher sowas wie Glaubensbekenntnisse sind, oft mit sehr tiefem Inhalt. Deshalb will ich sie überhaupt nicht abwerten. Aber Lobpreislieder sind Lieder, die an ihn adressiert sind, es Gebetslieder. Und ich glaube, die meisten von uns lieben es, sonst wären sie nicht hier. Wenn sie es nicht lieben, ist es schwer zu ertragen, unseren Gottesdienst, weil es so ein langer Zeitraum ist, wo wir ihn auf diese Weise loben. Aber er möchte uns darin begegnen. Lobpreis ist geradezu ein Gebetsweg. Wir kommen an. Man kann es eher sehr vergleichen mit der Wallfahrt zum Tempel, wenn wir es aus dem Alten Testament herleiten und daher können wir es herleiten. Wir machen uns auf, wir gehen hin, wir kommen an, wir laden ab, was wir in der Woche alles so erlebt haben. Wir laden Schweres ab, wir laden Lasten ab, wir dürfen Schuld abladen. Und wir danken ihm, wir wollen ihn loben mit Leib und Seele. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Dank hat hier seinen Platz. Wir sagen ihm, wer er ist. Und wir kommen dahin, ihn anzubeten als denjenigen, der eben der Herr ist. Stehen vor ihm, oft staunend. Und vielleicht enden wir in der Stille. So ähnlich war es auch heute Morgen. Es ist ein Gebetsweg. Falls es jemand gibt hier unter uns, der sich langweilt bei dieser langen Zeit, ihr könnt all das, was ich jetzt gerade so gesagt habe, in der Stille für euch beten. Also dieses Ablegen, um Vergebung bitten, Sorgen ablegen, danken und euch dann auf ihn konzentrieren. Im Vorhof, wenn wir das Bild des Tempels nehmen, ist dieses Ablegen und die Reinigung, aber auch die Freude und der Dank. Dann geht's zum Lob im Heiligtum Allerheiligstes, ist es die Anbetung. Und in diesen Zeiten erfahren viele von uns sein Reden und seine Gegenwart. Muss uns das gefühlsmäßig berühren? Nein. Viele berührt es gefühlsmäßig, aber es gibt auch Leute unter uns, die es gefühlsmäßig gar nicht berührt, glaube ich. Höre ich ab und zu. Und ich sage euch, es muss euch gefühlsmäßig nicht berühren. Lasst es einfach los, diese Erwartung, wo ihr dann hinterher nur frustriert seid, weil ihr wieder nichts erlebt habt, emotional. Warum ist das nicht wichtig? Weil es um ihn geht. Wir beten ihn an, es geht um ihn, nicht um mein gutes Gefühl. Wir beten ihn nicht an, um ein gutes Gefühl zu haben. Wir beten ihn an, weil er Gott ist. Und egal, ob wir da was fühlen oder nicht. Das hat ja auch mit unserer Persönlichkeit zu tun, ob wir etwas fühlen oder nicht. Ob wir eher emotionalere Menschen sind oder ob wir eher Kopfmenschen sind. Und beides ist gleich gut. Wir suchen ihn und wir wollen ihm begegnen. Und darum geht es. Fünfter Zugang. Auch im Abendmahl ist Christus gegenwärtig. Nehmt hin und esst, das ist mein Leib, mein Blut. Das ist das Zentrum derjenigen, die in der katholischen Kirche sind und die auch voll eins sind mit ihrer Kirche, die sagen, da ist der Höhepunkt der Gegenwart Gottes. Denn Gott schenkt sich uns in Brot und Wein. Und sie drücken das aus mit dem Wort der Verwandlung. Jesus ist real gegenwärtig in Brot und Wein. Luther ist übrigens nicht weit davon entfernt. Er spricht nicht von Wandlung, sondern er sagt, in, mit und unter Brot und Wein ist Christus gegenwärtig. Und zwar auch leibhaftig, wie immer wir uns das vorstellen können. Sicher nicht als ein Stück Fleisch und als Blut und doch irgendwie ist er da. In, mit und unter, wie auch immer. Es ist eben auch ein Geheimnis. Jesus schenkt sich uns und er ist real unter uns gegenwärtig in Brot und in unserem Fall Traubensaft, damit jeder mitfeiern kann. Und er möchte uns berühren. Mit allen Sinnen. Wir können ihn schmecken und sehen. Können die Gegenwart Christi erfahren. Es ist auch etwas, was wir mit unserem Verstand nicht erklären können, aber das ist ja bei den anderen Dingen auch, obwohl es vielleicht Lobpreis und Gemeinschaft ist etwas verständlicher als Ikonen und Abendmahl. Oder auch bei den Armen, da ist auch mehr Geheimnis dabei, finde ich, obwohl das sehr real ist. Und es ist beim Abendmahl eben auch, aber wir haben erlebt beim Abendmahl, bei einem ganz normalen Abendmahl, sogar in der Landeskirche habe ich erlebt, dass eine Frau geheilt worden ist im Abendmahl. Sie kam eine Woche später in den Frauentreff und sagte, Frau Schindler, da ist mir was passiert am Sonntag. Ich hatte so Hüftschmerzen, aber ich wollte so gern zum Abendmahl. Und dann habe ich mich aufgemacht und habe mich dahin gequält mit meinen Schmerzen. Und als ich nach Hause ging, war das weg. Ist doch komisch, ne? Und ich sage, nee, finde ich gar nicht komisch, aber das ist toll, dass Sie es mir erzählen. Das war Gottes Gegenwart im Abendmahl. Er hat sie beschenkt, er hat sie geheilt, er hat ihnen die Schmerzen genommen. Wow. Umgekehrt erleben wir, dass Menschen, die dämonisiert sind, das Abendmahl schon ausgespuckt haben, weil sie es nicht aufnehmen konnten. Real Gegenwart Christi, wir können das nicht erklären, mitten unter uns auf einer höchst charismatischen Seelsorgetagung mal erlebt. Ein Geheimnis. Es ist viel mehr als Erinnerung an das, was Jesus mal getan hat. Wir nehmen ihn zu uns, seine Gegenwart in uns breitet sich aus. Unser Geist wird gestärkt und unser innerer Mensch wird gestärkt. Er in uns wird gestärkt. Gottes Gegenwart in der Gemeinschaft der Geschwister. Erstens, Gottes Gegenwart in der Begegnung mit den Armen. Gottes Gegenwart durch Ikonen. Gottes Gegenwart im Lobpreis und der Anbetung, Gottes Gegenwart im Abendmahl. Lasst uns ihm öffnen für das, was er uns schenken möchte. Amen.